Hier sind die Katschitzer. Im Studio heute Kai.
Moin.
Und Lars. Moin, moin. Ja, hier sind wir bei unserer Nullnummer. Wir zeichnen jetzt tatsächlich das erste Mal auf und hoffen, dass ihr uns jetzt schon das erste Mal dann zuhört. Entweder ne, heute, ne, zu der Chronistenpflicht nach. Wir haben den 6. Juni 2020. Wir zeichnen auf irgendwie mitten am vorläufigen Ende vielleicht der Corona-Krise und zeichnen natürlich remote auf. Wer sind wir? Wie eben schon gehört, das sind Kai und Lars und wir sind zusammen die Katschitzer und machen diesen Podcast. Ja, ich würde mich einfach kurz zuerst vorstellen und dann folgt Kai. Und dann machen wir weiter. Und zwar, welche Verbindung habe ich mit dem Katschutz? Wie bin ich da hingekommen? Ich bin irgendwie mal, eigentlich hat mich der Klavierunterricht zum Katschutz gebracht quasi. Also Klavier konnte das Kind nicht ordentlich spielen, also ist es zur Jugendfeuerwehr gegangen worden. Und bei der Jugendfeuerwehr fand es das Ganze gut und dann ist es bei der Feuerwehr geblieben. Und als junger Erwachsener dann die Organisation von der Roten Hilfsorganisation der Feuerwehr dann gewechselt zur Weißen Hilfsorganisation und da dann halt im Katschutz verpflichtet bei den Johannitern, als man sich noch verpflichten musste, um dem Wehrdienst zu entkommen. Ja, so bin ich zum Katschutz gekommen, habe meine Verpflichtung da, 6 Jahre müssen es gewesen sein, soweit dann abgeleistet und dann, wie ich es auch gerne den Kollegen so häufig sage, dann bin ich halt auf dem Trip hängen geblieben und bin heute noch bei den Johannitern, mache da Katastrophenschutz und den ganzen Kram, den wir bei den Johannitern halt sonst noch so machen, im Sanitätsdienst und in der Betreuung. Wie lange mache ich das eigentlich schon, das frage ich mich auch immer wieder und versuche nachzuzählen. Ich glaube, mittlerweile müssten es irgendwo bei 12 Jahre sein bei den Johannitern und dann halt eben noch etliche Jahre vorher entweder bei der Feuerwehr beziehungsweise natürlich auch schon vorher bei der Jugendfeuerwehr. Und zum Podcasten gekommen, ja, ich bin jemand, der sehr viel Podcast konsumiert. Also wirklich auf Bahnfahrten im Auto. Mittlerweile gewinnt da der Podcast eigentlich schon fast immer gegen das klassische FM-Radio und da höre ich einfach sehr, sehr viel Podcast. Das kann zu Hochzeiten irgendwie gute 2 bis 3 Stunden pro Tag sein, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit bin oder zurück. Und daher halt diese Podcast-Neigung. Und wenn man viel Podcast hört, dann möchte man irgendwann auch mal einen selber machen. Vielleicht fehlt einem nur so ein bisschen das Thema und das hat durchaus lange gedauert, bis ich dann auf das Thema gekommen bin, mich mit Kai zusammengesetzt habe und wir diesen Podcast begonnen haben, den ihr jetzt hört.
Ja, also der Schuldige quasi daran ist tatsächlich Lars. Er hat mich davon überzeugt. Er hat mich auch zum Podcast hören gebracht. Im Moment dadurch, dass ich im Hauptberuf Veranstaltungstechniker bin und aufgrund der derzeitigen Lage halt etwas weniger zu tun habe, bin ich auch etwas weniger Podcast belastet, weil ich einfach seltener zur Arbeit fahre. Aber ansonsten höre ich auch mittlerweile auf dem Weg zur Arbeit und von der Arbeit nach Hause und je nachdem, wie viel zu tun ist, auch manchmal während der Arbeit Podcast. Ich versuche gerade den methodisch inkorrekt Podcast aufzuholen und bin jetzt relativ gut dabei. Ja, ich bin relativ durch Zufall zum Katastrophenschutz gekommen. Ich habe im Gegensatz zu Lars weiß ich ziemlich genau, wann ich angefangen habe. Ich habe 2011 mein Abitur in Hessen gemacht und anschließend nicht direkt eine Ausbildungsstelle gefunden als Veranstaltungstechniker und bin daraufhin sehr kurzfristig zu einem FSJ bei den Johannitern in Hessen gekommen, habe dort als Telefonist im Service Center gearbeitet und hatte dadurch auch viel Kontakt zu den Ehrenamtlichen, die jeden Dienstagabend zum Gruppenabend kamen. Bin so dann irgendwann ins Ehrenamt dazu gestoßen, also irgendwann ziemlich genau zum Jahreswechsel 2012. Hab dann dort auch meine Ausbildung gemacht zum Sanitätshelfer. Bin im Sommer 2012 hier nach Hamburg umgezogen. Ich weiß gar nicht, ob du das erwähnt hattest. Wir sind in Hamburg.
Stimmt, wir sind beide aus Hamburg, also was heißt aus Hamburg? Du bist nicht aus Hamburg, ich bin aus Hamburg, wir sind beide in Hamburg.
Genau. Ich bin nach Hamburg gezogen für die Ausbildung 2012. Seitdem bin ich hier in dieser schönen Stadt. Bin nach einem halben Jahr und etwas Anfangsschwierigkeiten der Kontaktaufnahme bei den Johannitern hier in Hamburg gelandet und seitdem ja hier aktiv. Habe hier mittlerweile meinen Gruppenführer gemacht und kümmere mich so um IT und Einsatzkoordination im Ehrenamt.
Ja, dann werde ich einfach mal weitermachen und versuchen, das zu erläutern, was wir hier eigentlich machen wollen. Und zwar unser schönes Sendungskonzept. Die Motivation dahinter, einfach, naja, das, was wir, womit wir tatsächlich etliche Stunden unserer Freizeit verbringen, einfach mal auch den Leuten nahezubringen. Oft hört man so im Bekanntenkreis, wissen das eigentlich alle, was man da tut. Manche wissen auch, wie viel man da tut,
Ja,
bei manchen eher schmerzlich.
viele haben auch keine Chance, es nicht zu wissen, weil, also zumindest bei mir und wahrscheinlich auch bei dir, Lars, geht da einfach verdammt viel Freizeit. Ich möchte nicht sagen drauf, aber wird ganz viel Freizeit rein investiert.
Genau, also ich glaube, angefangen habe ich, da habe ich noch drüber nachgedacht, wie ich die geforderten 200 Stunden in so einer Katzschutzverpflichtung, wie ich die überhaupt rumbringen soll, also wie das überhaupt funktionieren kann.
Waren das 200 pro Jahr oder über die
Das
gesamte
waren
Zeit?
200 pro Jahr.
Ach, das. Okay,
Das war
rückblickend würde
irgendwie
ich
mein.
sagen, geht das relativ entspannt.
Genau, das war irgendwie so mein erstes Jahr, da habe ich gedacht, oh Gott. Und dann waren irgendwie die ersten 200 Stunden weg und das war noch so viel vom Jahr über in den Folgejahren, was dann irgendwie gipfelte in irgendwie 400, 600 Stunden und mehr mit Jahren, wo wir wirklich viel zu tun hatten, wo man auch wirklich viel gemacht hat, wo man dann auch aufpassen muss, wie viel das tatsächlich so an Zeit einnimmt in einem Leben. Aber es ist eine tolle Erfahrung. Ja, und genau dieses Arbeiten im Ehrenamt bei Hilfsorganisationen aller Art. Das ja, wollte ich ganz gern ein bisschen näher bringen und vor allem hatte ich halt auch geguckt, wo ist denn noch so eine Podcast-Nische, die man füllen kann, wo man halt Dinge schön erklären kann, von denen vielleicht nicht so viele so genau Bescheid wissen. Und da habe ich dann gedacht, das könnte eigentlich dieses Ehrenamt sein, was ich da halt eben inne habe. Und wo ich halt so viel Zeit reinstecke, dass wir darüber einen Podcast machen. Und zwar über die vielen Facetten von Ehrenamt in den Hilfsorganisationen und im Katzschutz, von denen wir eigentlich gar keine Ahnung haben. Also, wie gesagt, ich war mal bei der Feuerwehr eine Zeit lang, habe da so ein bisschen Hintergrundwissen immer noch, so Dinge, die da einfach nicht aus dem Kopf gehen, schon aus Jugendfeuerwehrzeiten. Und aber über die ganzen anderen, die da irgendwie so sind, hat man irgendwie entweder allgemein nicht so viel Ahnung und im Speziellen schon gar nicht. Also, das gibt es ja in allen Formen und Farben irgendwie, das THW, die anderen weißen Hilfsorganisationen, also das Rote Kreuz, die Malteser, der ASB, die DLRG und so weiter und so fort. Da habe ich jetzt vielleicht welche nicht genannt. Es gibt da halt so einige Hilfsorganisationen, die da so jeweils ihre Nische haben. Aber halt, was die halt genau im Einsatz, in ihren Einheiten wirklich gut können, das wollte ich mir gern mal erklären lassen von Leuten, die in diesen Einheiten halt genauso in der Tiefe ehrenamtliche Arbeit leisten, wie wir das tun. Und so bin ich auf die Idee von dem Podcast gekommen und es soll halt einen Gast geben, den wir uns dann hoffentlich einladen, wo wir dann halt auch hoffentlich auch Gäste bekommen und dann wollen wir sehr spezifisch und speziell genau das Fachgebiet beleuchten und uns angucken, wie solche Einheiten in den Einsatz gehen und was die halt mit welcher Perfektion beherrschen, denn wir können lange nicht irgendwie alles abdecken, was diese Hilfsorganisationen machen. Also es gibt immer da Spezialisierung. Und aufgeteilt habe ich das so ein bisschen nach Farben, und zwar so die roten Hilfsorganisationen, wie ich sie eben schon nannte. Das ist halt alles das, was irgendwie mit Feuerwehr zu tun hat. Die eigentlich einzige große blaue Hilfsorganisation, die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk in Deutschland, eigentlich weltweit bekannt, mit sehr, sehr speziellen Einheiten und Fachgebieten, und das, was die machen, wird halt immer sehr, sehr schnell, sehr speziell und sehr groß. Also wie die halt irgendwie Trinkwasser herstellen können oder wie die Personen bergen können und retten können und technisch unterstützen können und welche Mengen Wasser die pumpen können, das ist immer eine Skala. Da hat man vorher nicht drüber nachgedacht, wie groß das ist. Und dann kommen die weißen Hilfsorganisationen, das ist so alles, was irgendwie medizinische Hilfe leistet, was so um halt eben die Johanniter, die Malteser, das Rote Kreuz, der ASB, DLRG ist. Also haben wir Rot, Blau, Weiß. Und dann gibt es noch so einige Hilfsorganisationen, vielleicht nicht im klassischen Sinne, die einfach schwer einzuordnen sind, die vielleicht auch was aus Weiß oder Blau oder Rot machen, die aber nicht zu den klassischen Hilfsorganisationen, wie man sie halt eben so kennt, gehören. Und da haben wir halt noch die Kategorie Regenbogen, also halt einmal irgendwie alle Farben abdeckend. Und die Kategorie heißt dann insgesamt Regenbogen Einhorn, weil für alle Farben abdeckend und noch viel schwerer vorstellbar, was es denn eigentlich ist. Das ist so unser Joker, wenn der Interviewte dann halt nicht so in die Rot-Blau-Weiß passt. Was wir nicht machen, was wir hier außen vor lassen, wofür gerne andere Podcasts da sind, ist der gesamte Bereich Olivgrün bis Flecktarn, also militärische Hilfe lassen wir da einfach erstmal außen vor. Also in diesem Podcast wollen wir das nicht abdecken. Ja, jetzt kommt wahrscheinlich so die schlimmste Glaskugelvorhersage überhaupt. Das ist die Dauer einer Sendung.
Da bin ich mal gespannt, inwieweit wir die einhalten können.
Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Ich hatte mal eine Stunde gesagt, oder?
Ja, also so Dreiviertelstunde bis Stunde war dein Ziel.
Genau, also ihr könnt uns gerne Rückmeldung geben. Auch gerne, wie wir das eingehalten haben, da dies ja die Nullnummer ist, oder wie ihr das findet, wie genau man ein Thema abdecken muss. Wie tief man da reingeht mit einem Gast, ob eine Stunde reicht oder ich glaube, ich habe Podcasts gehört, die waren geteilt in der Mitte zu je 3 Stunden, also 6 Stunden Podcast. Shoutout an Omega Tau und die Epic-Folgen, die ich einfach so wegkonsumiert habe am Stück. Auch sowas gibt es in der Podcast-Landschaft. Hut ab davor, vor der ganzen Postproduktion danach sowas zusammenzuschneiden. Ich weiß noch nicht, wie viel Arbeit das bei uns wird, aber wir zielen mal in die Richtung einer Stunde, damit das irgendwie erstmal interessant konsumierbar bleibt und für uns auch irgendwie darstellbar. Ja, so viel zum Sendungskonzept. Kai, unser Einstieg ins heutige Thema.
Ja.
Geschichte des Zivil- und Katastrophenschutzes.
Richtig, da mit diesem schönen Thema hast du mich betraut. Vielleicht sollte man als erstes einmal sagen, was ist Zivilschutz, was ist Katastrophenschutz? Das sind zwei Begriffe, die häufig gleich verwendet werden, aber eigentlich zwei ganz unterschiedliche Bereiche betreffen. Der Zivilschutz ist, so ist die Definition, der Bevölkerungsschutz im Verteidigungs- oder Spannungsfall. Das heißt, alles, was zum Zivilschutz zählt, kommt nur dann zum Einsatz, wenn sich, in dem Fall halt, weil wir in Deutschland sind, Deutschland im Kriegs- oder Spannungsfall mit einem anderen Land befindet. Alles andere, was Deutschland betreffen könnte, fällt unter den Katastrophenschutz aller anderen Großschadenslagen, sei das ein Unwetter oder Terroranschläge oder einfach Unfälle. Wenn man mit der Geschichte anfängt, dann lohnt es sich, vor dem Ersten Weltkrieg ein bisschen anzufangen, in den ganzen Kriegen davor und auch noch im Ersten Weltkrieg selbst, war das Thema Schutz der Zivilbevölkerung überhaupt nicht vorhanden. Das interessierte keinen. Die meisten Kämpfe waren Grabenkämpfe, die fanden auf abgelegenen Feldern statt. Das gab dadurch kaum betroffene Zivilisten. Ja, und wenn es welche gab, dann hat man sich für die nicht interessiert. Genauso war es auch beim Katastrophenschutz, also der Hilfe bei Naturkatastrophen. Das Ganze war alles nicht wirklich organisiert. Die Landbevölkerung musste sich selbst helfen, das konnte sie auch meistens. Und in der Stadtbevölkerung hat so jede Stadt quasi so seine eigenen Truppen aufgestellt, zum Beispiel die Feuerwehren. 1836 dann wurde die erste neutrale Hilfsorganisation für Kriegszeiten gegründet, die kennt vermutlich jeder, das Rote Kreuz. Und die nahmen auch schon sehr früh Aufgaben bei zivilen Einsätzen, also bei Einsätzen außerhalb von Kriegsfällen wahr.
Das ist denn so die erste Hilfsorganisation, die wir heute kennen quasi,
genau,
die so in aller Munde ist.
Genau, die ist vor allem in aller Munde von dem, was man 1949 bei den Genfer Konventionen geschlossen hat. Da wurden die Genfer Konventionen neu gefasst und um das Thema Zivilschutz ergänzt. Und da wurden auch internationale Schutzzeichen eingeführt. Und eins ist eben das Rote Kreuz auf weißem Grund, das geschützte Einrichtungen und Personen zur Versorgung von Verwundeten und Kranken kennzeichnet. Dann gibt es noch gleichbedeutend den Roten Halbmond und relativ unbekannt den Roten Löwe mit roter Sonne. Ebenfalls, was für die in den Bereich zählt als Zeichen und da schon festgelegt wurde, ist das blaue Dreieck auf orangenem Grund. Das sieht man häufig an Fahrzeugen hier in Deutschland, vor allem an den moderneren. Und es gibt eine Behörde, deren Symbol das ist. Das ist nämlich das Zivilschutzzeichen und auch das BBK, zu dem wir später kommen, hat das mit übernommen.
Das BBK ist...
Genau, das komme ich gleich zu Bundesamt für Bevölkerungshilfe und Katastrophenvorsorge. Was genau die machen, komme ich gleich zu. Dann gibt es noch ein paar Zeichen, die etwas unschöner sind. Das sind PG bzw. PW für das Kriegsgefangenenlager und IC für das Zivilinterniertenlager. Also auch um das Thema hat man sich in den Genfer Konventionen gekümmert. Ja, anschließend kam es zu dem bekannten Kalten Krieg und vor allem durch die heißen Phasen des Kalten Krieges hat man sich vermehrt mit dem Thema Zivilschutz auseinandergesetzt. 1950 wurde dann eben auch das Technische Hilfswerk als Bundesamt gegründet. Bundesamt, ja.
Bundesanstalt.
Anstalt, genau.
Ja, genau.
Als Bundesanstalt gegründet. Und 1956 dann das erste Bundesamt, nämlich das Bundesamt für zivilen Bevölkerungsschutz und Luftschutzhilfsdienst, die dann im 1957, also das war Ende 56 und Anfang 1957 wurde dann das passende Gesetz dazu verabschiedet, nämlich das erste Gesetz über Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung. In dem wurde eben dieser Luftschutzhilfsdienst gegründet, der eine Institution des Zivilschutzes ist, also im Falle eines Angriffs auf Deutschland die Zivilbevölkerung schützen soll. Das Ganze hat man in Fachbereiche aufgeteilt. Die klingen alle ein bisschen sperrig, finde ich. Hauptsächlich, weil da immer das Wort Luftschutz vorne dran steckt. Es ist halt ein Teil des Luftschutzhilfsdienstes gewesen. Denn wovor man hauptsächlich Angst hatte, waren eben Angriffe aus der Luft, die eben die Zivilbevölkerung treffen könnten, vor allem in großen Städten. Ja, der erste Bereich alphabetisch ist der Luftschutz-ABC-Dienst, dessen Aufgabe war Aufklärung und Erkundung von Gebieten, die mit atomaren, biologischen oder chemischen Kampfstoffen verseucht waren und auch die Dekontamination, also das Entfernen dieser Verseuchung für Personen, Geräte und Flächen.
Durchaus unangenehm.
Durchaus unangenehm, ja. Der Luftschutz-Bergrettungsdienst finde ich ein bisschen komische Bezeichnung dafür, was er dann nämlich tut, nämlich nicht unbedingt aus den Bergen retten, sondern hauptsächlich aus Trümmern nach einem Luftangriff. Also Rettung und Bergung aus Trümmern nach einem Luftangriff, aber auch das Räumen und Wiederherstellen einer Infrastruktur. Und nach dem Brandschutzdienst, zu dem ich jetzt komme, war das zahlenmäßig der größte Fachdienst, also mit den meisten Mitgliedern. Der Luftschutzbrandschutzdienst hat hauptsächlich mit den örtlichen Feuerwehren zusammengearbeitet oder quasi ausschließlich. Die haben im Prinzip genau dieselben Sachen gemacht. Durch den Luftschutzbrandschutzdienst wurden zusätzliches Personal und vor allem zusätzliches Material bereitgestellt. Aufgaben waren ganz klassisch die Brandbekämpfung und Menschenrettung, aber auch die Wasserförderung, worüber man vielleicht nicht unbedingt nachdenkt, aber wenn eben im Falle eines Angriffs die Infrastruktur zerstört wird, sollten durch den Luftschutz-Brandschutzdienst Wasserförderung für Trink- und Brauchwasser durchgeführt werden. Der Luftschutzfernmeldedienst hatte die Aufgabe, nach einem Luftangriff und die zerstörten Kommunikationseinrichtungen zu ersetzen und so die Kommunikation innerhalb des Luftschutzhilfsdienstes aufrechtzuerhalten. Ich will immer Lustschutz sagen.
Schutz.
Ja, das ja, ist so ein. Dann gab es den Luftschutzlenkungs- und Sozialdienst. Dessen Aufgabe war eben die Lenkung von Flüchtlingsströmen aus ausgebombten Städten und die Betreuung und der Betrieb von Notunterkünften. Das, was heutzutage der Betreuungsdienst macht. Der Luftschutzsanitätsdienst, das war sozusagen der zentrale Fachdienst, dem alle anderen zuarbeiten sollten. Der hatte die Aufgabe der Versorgung von Opfern nach Luftangriffen, zum Beispiel mit Feld-OPs oder Krankentransportzügen. Dann gab es noch als letzten den Luftschutzveterinärdienst, der eben die Landwirte beim Schutz von Vieh nach und bei Luftangriffen schützen sollte, aber auch die Sicherstellung der Versorgung mit Lebensmitteln der Zivilbevölkerung. Wie ich schon gesagt, der Luftschutzhilfsdienst hat mit bestehenden Hilfsorganisationen zusammengearbeitet, also im Bereich Brandschutz mit den Freiwilligen Feuerwehren, die Bergrettung, also der Bergungsdienst quasi mit dem technischen Hilfswerk, die Sanitätsdienste mit den so gerne genannten Weißen HIOCs, also Deutsches Rotes Kreuz, DLRG, ASB, JUH und MHD. Ja, 1968 hat man das Ganze dann wieder abgelöst, hat das Gesetz zum erweiterten Katastrophenschutz verabschiedet, den LSHD, also Luftschutzhilfsdienst, aufgelöst und also die Personalverwaltung und gesagt, alles, was jetzt an Personal benötigt wird, das kommt eben aus dem erweiterten Katastrophenschutz. Dann kamen diverse Gesetze, die eben ein bisschen die weitere Ausrüstung sicherstellen sollten, um das Material in Friedenszeiten für den Katastrophenschutz zu nutzen. Denn eigentlich ist Zivilschutz Bundesaufgabe und Katastrophenschutz Landesaufgabe. Und durch diese Gesetze wurde eben es ermöglicht, dass Bundesmittel auf Landesebene genutzt werden konnten. Dann gab es das Zivilschutzneuordnungsgesetz, in dem die ganzen festen Vorgaben entfallen sind und in dem das Ganze gesagt wurde, jedes Land soll sich selbst drum kümmern, also Bundesland. Man hat dann Ende 2011, Anfang 2002 festgestellt, das war eine blöde Idee. Da waren so zwei Sachen, die zwei neue Gefahrenquellen quasi vor Augen geführt haben. Das waren einmal die Anschläge vom 11. September in den USA und dann anschließend im Sommer 2002 die Flutkatastrophe in Süddeutschland oder mehr oder weniger Deutschland, in dem eben viele benachbarte Bundesländer betroffen waren, sodass man eben nicht mal eben aus Hilfe aus dem Nachbarbundesland zurückgreifen konnte. Also betroffen waren Bayern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Niedersachsen, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Also wie man merkt, ganz schön viel.
Da erinnere ich mich immer dran und denke immer daran, dass eigentlich irgendwie so für uns als Hamburger kommt die Flut immer von der anderen Seite. Das ist irgendwie, bei uns ist irgendwie die Deutsche Bucht und die Elbe gefährlich und halt die anderen Flüsse, die so ins Landesinnere gehen. Und damals hieß es so, wenn der Scheitel dieser Welle dann halt eben in Hamburg ankommt, dann ist der halt irgendwie einen Meter hoch oder sowas. Und da dachte ich immer, oha, bei uns kommen die Gefahren eigentlich dann von See und nicht aus der Richtung Landesinnere, wo das halt eben zum Beispiel in Sachsen ein großes Problem war, dass das Wasser halt schwierig abfließt.
Genau. Daraufhin hat man tatsächlich in Deutschland reagiert. Und zum 1. Mai 2004 das BBK, gegründet, also das Bundesamt für Bevölkerungshilfe und Katastrophen. Nein. Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Ich krieg's immer falsch rum zusammen. Dessen Aufgabe eben die Verzahnung, so nennen sie es selbst, der Hilfspotenziale von Bund und Ländern hauptsächlich durch die Koordinierung ist. Es wurde dann auch das GMLZ eingerichtet, das gemeinsame Melde- und Lagezentrum von Bund und Ländern, in dem eben die ganzen, an das die ganzen Führungsstäbe auf örtlicher Ebene melden, Anforderungen stellen, was quasi als zentrale Stelle den Überblick behalten soll. Und so ist auch im Moment so das Konzept im Bevölkerungsschutz und im Zivilschutz. Die Länder kümmern sich um die tatsächliche Ausübung und der Bund versucht, das Ganze ein bisschen zu koordinieren. Durch die medizinischen Taskforces, die vor einigen Jahren ins Leben gerufen wurden, hat der Bund wieder ein bisschen an Verantwortung übernommen, eben in Form von Stellung von Material und Konzepten. Ja, so viel erstmal zur Geschichte des Katastrophenschutzes und Zivilschutzes.
Ja, und heute stehen wir da und machen das eigentlich immer noch. Also den Sanitätsdienst kennen wir noch so. Der Brandschutzdienst, den kennt auch jeder aus seiner Heimat. Die ganzen Leute, die so einem helfen, wenn man die 112 anruft, meistens. Nur, dass da überall nicht mehr Luftschutz davor steht anscheinend. Das sind so die Dinge, die übrig geblieben sind, oder?
Genau, also heutzutage gibt es ein paar mehr Fachdienste. Also man hat das ein bisschen mehr aufgesplittet. Es gibt immer noch den ABC-Dienst, es gibt immer noch den Bergungsdienst. Es gibt neu den Betreuungsdienst, ja, wobei neu ist ja auch falsch gesagt, das ist das, was früher der Lenkungs- und Sozialdienst übernommen hat. Es gibt immer noch den Brandschutzdienst, also das, was man kennt, eben mit den örtlichen Feuerwehren, aber auch mit überörtlichen Brandschutzzügen aus dem Katastrophenschutz, auch das gibt es noch. Es gibt noch den Fernmeldedienst, es gibt neu den Instandsetzungsdienst, der Sanitätsdienst ist bekannt, aus dem Veterinärdienst ist der Versorgungsdienst rausgekommen. Also man hat ihn aufgeteilt in den klassischen Veterinärdienst und den Versorgungsdienst, beziehungsweise Verpflegungsdienst. Also Versorgung ist immer mit
Dingen, die man nicht essen kann.
Genau, also Dingen, sowas, die man nicht essen kann. Kraftstoffen, Brauchwasser, Elektrizität und so weiter. Genau, in der aktuellen Lage Toilettenpapier. Und Verpflegungsdienst eben für Lebensmittel und Getränke. Und dann gibt es noch die Führung bzw. die Einsatzleitung, die es so als Fachdienst während der Zeiten des LSHDs auch nicht gab. Ja, und dann gibt es noch die ganzen Spezialdienste, um die es vor allem hier in diesem Podcast gehen soll. Also aus den Bereichen der Wasserrettung, der Höhenrettung, der Tiefenrettung, der Höhlenrettung, Bergrettung, Notfallseelsorge, all das, was so in die klassischen Fachdienste nicht wirklich reinpasst. Was aber nicht heißt, dass das unwichtig ist, sondern meistens sind diese Spezialdienste das Wichtigere, das auch, wovon es weniger gibt, einfach weil es entweder spezielles Gerät oder auch häufig spezielle Leute braucht, die eine ganz besondere Einstellung manchmal haben.
Ja, also das geht ja dann auch in Hilfsorganisationen, die halt sehr, sehr spezialisiert sind. Also da sind wir ja gar nicht, also wir beide so, als wir sind beide so Sanitäter, ne? Einfach mal so sagen. Also noch nicht mal, also ich zumindest kein Rettungssanitäter,
ja,
oder
ich auch nicht.
Kein Gelernter, kein Rettungsassistent beziehungsweise kein Notfallsanitäter, also auch gar nicht so medizinisch, sondern sehr viel ja so in der Breite aufgestellt dessen, was wir da tun, ne? Also im Sanitätsdienst. Aber es gibt das ja hochspeziell in Hilfsorganisationen. Nachher gibt es dann halt eben auch so, ich wollte gerade sagen, Auskopplungen, aber das sind natürlich auch Vereine oder Gesellschaften, ne? Wenn man so die DGZRS sieht, ne? Also die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, die haben schon enorm viel Know-how, sodass die halt diese Schiffe betreiben und dort auch Ehrenamtliche haben, die diese Schiffe besetzen und halt wirklich bei schlechtestem Wetter rausfahren. Aber die Lagen insgesamt sind ja meist nicht besonders angenehm. Ja, dann erstmal danke für die Zusammenfassung und für die Geschichte des Katastrophenschutzes.
Gerne.
Zivil- und Katastrophenschutzes. Ja. Ja, du hast gerade so eingeatmet. Möchtest du das Wort haben?
Nein, ich hatte einfach nur Bedarf nach Sauerstoff.
Ja. Ja, wenn das so ein bisschen komisch rüberkommt, es sind die Corona-Zeiten und wir nehmen natürlich remote auf. Also zwischen uns liegt mindestens eine Autostunde Hamburg. Der Hamburger ist da leid geprobt und kennt das, wie breit die Stadt in Stunden ist und wie viel breiter sie werden kann. Und auch halt eben in dieser Umgebung machen wir vor allem den Sanitätsdienst. Das ist, wie ist das, hast du da was zu, wie das zustande gekommen ist, dass Hilfsorganisationen so viel private Veranstaltungen betreuen?
Tatsächlich nicht, zumindest keine offiziellen Quellen. So ein Grund ist so ein bisschen quasi, warum betreuen wir als zum Beispiel wir als Johanniter, als Hilfsorganisation, als gemeinnütziger Verein eine private Veranstaltung wie beispielsweise hier den Schlagermove in Hamburg zum Beispiel. Zum einen, weil wir das Know-how haben, eben dadurch, dass wir für den Katastrophenschutz die Vorhaltung und die Planung und Übung von eben solchen Großschadenslagen machen. Also der Schlagermove, den möchte ich jetzt nicht als Großschadenslage bezeichnen, aber es kommen halt doch einfach, wenn das Wetter mitspielt und 1,5 Millionen Besucher in der Stadt sind, dann kommen einfach viele Erkrankungen und Verletzungen auf einem Haufen zusammen.
Also das Potenzial ist statistisch gesehen da, dass was passiert.
Genau,
also nichts Schlimmes, aber es ist auf jeden Fall jetzt nicht so, dass sich keiner schneidet oder keiner stürzt.
Genau, einfach aufgrund der schieren Menge an Menschen, die auf dieser doch relativ kleinen Fläche eben hier in der Innenstadt sind, ist die Möglichkeit eines sogenannten Massenanfalls von Verletzten, also vieler Menschen, die gleichzeitig Hilfe bedürfen, größer als es an einem normalen Wochenende wäre. Und genau in diesem Bereich eben der Unterstützung von Massenanfall von Verletzten oder der Abarbeitung dieser Lagen, das ist so eine der Aufgaben des Katastrophenschutzfachdienstes, Sanitätsdienst. Dementsprechend, die Hilfsorganisationen haben Erfahrung damit. Gleichzeitig ist das aber auch eine super Möglichkeit, weiterhin in Übung zu bleiben. In Deutschland passieren glücklicherweise sehr wenig Lagen, bei denen der Katastrophenschutz bzw. der Zivilschutz dann sogar zum Einsatz kommt. Dementsprechend sind solche kann man das nennen, künstlich geschaffenen Szenarien super Übungsszenarien, um eben den Betrieb von zum Beispiel Verletztenablagen oder Behandlungszentren für Großschadenslagen zu üben. Und nebenbei ist es halt auch natürlich bekommen die Hilfsorganisationen dafür Geld. Die Helfer der Hilfsorganisationen natürlich nicht, die machen das ehrenamtlich. Mit den Einnahmen werden aber Fortbildungsmaßnahmen finanziert, die Unterhaltung von Fahrzeugen. Der Bund zahlt zwar einiges dafür, das reicht aber noch lange nicht, um den Standard, den man gerne halten möchte, auch halten zu können. Dementsprechend übernehmen deswegen die Hilfsorganisationen so häufig den Sanitätsdienst bei so Großveranstaltungen.
Genau, und Fahrzeuge, die in der Vorhaltung sind, müssen ja halt eben auch gepflegt und gewartet werden. Und meistens sind das so die LKWs, die irgendwie 30 Jahre lang halten sollen. Und wenn sie dann gebraucht werden, sollen sie auch funktionieren und sollen nicht eine Reifenfläche eckig gestanden haben. und beim ersten Mal anlassen halt keinen Mucks mehr von sich geben, sondern so eine Vorhaltung soll halt auch funktionieren. Und da ist der Sanitätsdienst, wie wir ihn so kennen, also so dieser Sanitätswachdienst auf Veranstaltungen, ist halt, ja, Übung für den Helfer, manchmal ein bisschen Belastungsprobe für das Material, so ein Zelt mal wieder aufgebaut, das irgendwie, ne, sonst 5 Jahre eingelagert ist und gar nicht bewegt wird. Wir bauen schon irgendwie relativ oft auch mal Zelte auf. Also wenn wir jetzt zum Beispiel, wie wir zwei beiden, halt auch mal außerhalb Hamburgs im Einsatz sind, was wir auch manchmal tun. Für uns sind das so ein bisschen nochmal die Leckerli der Dinge, die man da mal tun kann. Sowas wie, ich glaube, bei mir war das erste Mal, glaube ich, Berlin zu einer Veranstaltung, also zum Berlin-Marathon aus Hamburg, dann den Berlin-Marathon unterstützt, dorthin gefahren oder nach Rostock, das war auch eine Laufveranstaltung, oder halt wie eigentlich jedes Jahr nach Köln, wenn die da das feiern, was sie Karneval nennen, was wir uns im Norden immer so schwierig erklären können, was sie da eigentlich tun,
ja.
Aber wir helfen natürlich gern und auch da ist das dann halt so, Leben in der Lage, so ein bisschen, ne, Schlafen in der Turnhalle, das gehört irgendwie dann auch mal dazu und halt eben draußen dann der Sanitätsdienst, so ein bisschen drauf warten, dass was passiert, hoffen, dass nichts passiert und wenn was passiert, hoffen, dass man derjenigen Person wirklich gut helfen kann. Ja, was wir vielleicht noch dazu sagen sollten, ist natürlich so ein bisschen Disclaimer, ne? Wir sind halt eben bei den Johannitern, dies ist aber ein privater Podcast das sind halt eben unsere persönlichen Meinungen und hier halt nicht die Meinung derjenigen Hilfsorganisationen, über die wir sprechen. Wir versuchen da auch, weil es halt unter den Hilfsorganisationen hat man manchmal das Gefühl, da gibt es so ein bisschen Gerangel. Wir gucken uns halt vor allem an, was die Leute machen und aus welcher Hilfsorganisation sie kommen, ist halt mehr so eine Einordnungssache. Gerade der Sanitätsdienst wird halt von vielen Hilfsorganisationen abgedeckt. Das THW gibt es halt nur einmal in Deutschland. Insofern gibt es halt unter den weißen Hilfsorganisationen da halt irgendwie ja mehr Konkurrenz als unter den anderen Hilfsorganisationen. Wir leisten uns ja auch keine zweite Feuerwehr. Ja. Ja, und so ein bisschen nebenher machen wir natürlich auch noch andere Sachen, die so dem Sanitätsdienst dann zugutekommen. Ne? Also wir machen ja nicht nur pauschal gesagt Leute wieder heil, sondern wir müssen uns auch irgendwie organisieren. Also so ein bisschen was aus so Führung und Fernmelde kommt da mit rein. Bringt uns ja nichts, wenn wir uns irgendwie alle die Telefonnummern auswendig lernen müssen und uns auf solchen größeren Diensten, wo wir uns nicht direkt sprechen können, irgendwie anrufen müssten. Also so Fernmeldewesen kommt da halt eben auch mit dazu. Und so ein Sanitätsdienst hat halt auch enorm viel Overhead, ne? Also so eine Organisationsstruktur, wie man sie halt auch irgendwie zum Beispiel bei der Bahn nicht sieht. Also da ist vielleicht irgendwo ein Stellwerk, das hat man schon mal gehört, aber was da alles passieren muss im Hintergrund, damit ein Zug fährt, das sieht man halt genauso wenig wie die Dienste, die da im Hintergrund alles Mögliche in Bewegung setzen, damit wir einen Sanitätsdienst machen können auf einer großen Skala. Also wie du eben sagtest, zum Beispiel das Beispiel Schlagermove in Hamburg.
Ja, und auch genau dieser Teil, dieser ganze Führungs... Ich will ihn jetzt mal nicht despektierlich Krams nennen, aber ich nenne das einfach mal dieser ganze Führungskrams. Auch der muss natürlich geübt werden. Das ist das, was häufig dann auch die Herausforderung in einer tatsächlichen, realen Großschadenslage ist, eben den Überblick zu behalten, die Führungsstruktur zu behalten. Gar nicht mal so wirklich das im Detail behandeln, also das im Detail medizinische Behandeln des einzelnen Patienten, sondern die ganze Organisation davon, dass ich als einzelner Helfer plötzlich 3 Patienten auf einmal betreuen muss, davon, dass ich als Führungskraft plötzlich nicht mehr 10 Helfer habe, die mir unterstellt sind, sondern plötzlich 2 Behandlungsplätze mit jeweils 10 Helfern. Ich muss die Patientenströme dazwischen koordinieren und so weiter. Also das sind alles so Dinge, die man damit eben sehr gut üben kann.
Ja, ja, das ist halt auch bei uns ist da erschreckend viel Komplexität drin, die wir einfach gar nicht mehr so wahrnehmen, oder? Also, was wir da alles organisieren, was irgendwie wie kommuniziert werden muss, und man hört eigentlich irgendwie auch bei uns jeden langjährigen Helfer, wenn es dann halt so um ganz große Strukturen geht, die wir dann da haben, wenn die Einsätze halt eben entsprechend groß sind. Also jeder Helfer, den hört man irgendwie einmal kurz seufzen, wenn das Wort Stab durch den Raum geht und ein Einsatz stabsmäßig organisiert ist. Das klingt immer so toll, das wird oft so als gute Organisation, also sicherlich ist es auch irgendwo eine gute und strukturierte Organisation, aber für den Helfer, der so ganz unten ist, halt so der Helfer, der mit jemandem anders noch irgendwie so ein Fußtrupp ist oder sowas, der ist halt irgendwie ja maximal weit von einem Einsatzstab entfernt.
Genau, für den ist das ein großes schwarzes Loch, in den das Informationen kommen und anders als beim echten im Universum halt auch ab und zu mal Informationen wieder rauskommen.
Selten hat man als Helfer das Gefühl, ja. Also da liegen irgendwie so viele Ebenen dazwischen, dass irgendwie, wenn man dann auf eine Entscheidung vom Stab wartet, das ist oft bei großen Einsatzlagen so, da denkt man sich dann, das könnte auch alles schneller gehen, ich sehe das hier doch. Aber da müssen halt viel dickere Bretter gebohrt werden und bis dahin halt, bis das halt bis zum Stab diese Information, die Leiter raufgefallen ist, dann das wirklich durch diese Blackbox gegangen ist und eine Entscheidung, eine wirklich auch so eine politisch verantwortbare Entscheidung getroffen wurde. Und dann muss das die ganze Kommunikationsleiter wieder runterfallen bis zum Helfer. Dann hat man unten manchmal das Gefühl, das dauert ewig. Ja. Ja, sowas bringen wir auch mit. Und in anderen Organisationen wollen wir das halt auch mal beleuchten, denn wir haben halt beide, glaube ich, um das einfach mal vorwegzunehmen, doch in vielen Dingen halt relativ wenig Ahnung. Und da wollen wir uns dann, so der Plan, Gäste zu einladen, mit denen wir dann halt einfach über ihre Fachgebiete sprechen und dann halt auch wirklich so ins Detail gehen. Also da bei mir so die Ideen gehen so bei uns zum Beispiel, wo ich schon keine Ahnung von habe, und das ist noch die gleiche Organisation, ist halt in den Tiefen der Rettungshundearbeit oder unserer Staffeln, die wir noch so haben. Also ich bin auch eine Zeit lang Motorrad gefahren, aber wir haben auch eine aktive Motorradstaffel und da habe ich auch recht wenig Ahnung. Und dann geht es in die anderen Organisationen, die Ähnliches unterhalten, aber vielleicht auch tauchen oder aus Höhen retten oder gerade beim THW wieder sehr spezielle Dinge machen. Und genau da wollen wir hin und halt nicht so viel Overhead zeigen davon, sondern halt zeigen, was machen die in einem Einsatz genau. Und ich hoffe, das werden schöne Themen, die wir euch dann so näher bringen können und wo ihr dann auch gerne natürlich Fragen stellen könnt, die wir dann auch versuchen werden zu klären mit unserem dann eingeladenen Experten. Und ja, euch ein schönes Thema machen, dass wir alle gemeinsam was lernen, weil wir das eigentlich auch gar nicht so genau wissen. Und da hoffe ich, da sind wir dann in der guten Position, die Fragen zu stellen. Und ich glaube, also mit unserem heutigen Thema der Geschichte und des Zivil- und Katastrophenschutzes, dargebracht von Kai, sind wir soweit durch, sind hier so ein bisschen ins organisationstechnische Schwafeln gekommen.
Ja.
Ich denke, für unsere Nullnummer sollte das erstmal genug sein. Wir hören uns dann beim nächsten Mal, wenn wir dann hoffentlich unseren ersten Gast haben und unser erstes Fachgespräch über halt, ja, mit einem Experten über die Fachdienste aus einer anderen Organisation, über Einsatzthemen, was sie machen, was man dafür machen muss, wie man da hinkommt, wie man das selbst vielleicht machen kann, sprechen. Und ich hoffe, ihr habt da Spaß dran.
Ja, und sobald wir wissen, um welches Thema es geht, teilen wir euch das natürlich mit. Folgt uns auf Twitter. Wie heißen wir da, Lars?
Wir heißen, wie der Podcast hoffentlich auch, die Katschützer mit UE. Ja. Also die Katschuezer zusammengeschrieben. Da twittern wir auch. Im Moment ist das noch nicht so viel. Da steht jetzt gerade drin, wir zeichnen auf und uns folgt keiner. Mal sehen, wo wir in einem Jahr sind oder wie gut das hier alles dann überhaupt funktioniert und wie wir in diese Podcast-Szene eintauchen. Kai, wir haben auch noch eine Website, oder?
Ja, auch da die -katschützer.de, entweder mit Ü oder mit UE, ihr könnt beides verwenden. Der Feed selbst läuft über die Domain mit UE, damit er international verfügbar ist, auch wenn ich im Moment nicht dran glaube, dass wir so viel internationales Publikum haben werden.
Nee, wir sind da halt, ja, es sei denn, wir machen tatsächlich mal eine Folge in Englisch, aber ich glaube, das wird dann die Ausnahme bleiben erstmal, weil da wieder einzutauchen und da im Moment an Interviewpartner zu kommen, könnte schwierig sein, aber wenn ihr da was für uns habt, schreibt uns, ne, @diekatschützer bei Twitter oder über unsere Webseite. Ich weiß gar nicht, im Moment müsste man uns noch online finden und dann ins Handy direkt abonnieren oder
genau,
ist noch so, oder?
Genau, ich versuche heute mal, sobald wir diese Folge hochgeladen haben, wie das Ganze mit Weiterreichen an iTunes funktioniert. Aber wenn ihr diese Folge hört, habt ihr ja anscheinend den Feed gefunden.
Genau, dann habt ihr uns gefunden.
Von daher hören wir uns beim nächsten Mal.
Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.